Mir ist natürlich auch bewusst, dass das ein bisschen anders ist als in der Privatwirtschaft. Ich sage aber bewusst nicht schlechter, sondern einfach anders. Ja, da sind auch die Prioritäten einfach anders gesetzt und die erfordern dann auch ein Stück weit ein anderes System. Der Vorteil ist jetzt, dass ich nun auf diese Rolle berufen worden bin mit der ganz klaren Aussage, wir wollen, dass die BImA noch unternehmerischer wird. Wir führen die BImA als Unternehmen mit Bilanzen und so weiter und so fort und wir wollen diesen Weg weitergehen, was ich ein super Ansatz finde, ehrlich gesagt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Mir ist bewusst, dass es anders ist als in der Privatwirtschaft. Professor Dr. Alexander von Erdely wird im Oktober Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, also der BImA. Die BImA ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen in Deutschland, mit Forst, Wohnung und der Forschungsstation auf der Zugspitze sowie anderen Spezialimmobilien. Alexander von Erdely erzählt, was ihn an dieser neuen Aufgabe reizt, und er hat sich bereits eine Aufgabe gestellt, nämlich die Front zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand verschwinden zu lassen. Besser wäre doch, sich auszutauschen, zu schauen, was man adaptieren kann. Als wir den Podcast-Termin ausmachten, war der neue Job noch nicht bekannt. Ein bisschen Zeit haben wir uns trotzdem dann noch für andere Themen genommen. Für die Holzwerkstatt, seine handwerkliche Begabung und die Herausforderung als Bauherr. Die Jahre als Kind in Italien, den Bau des Bundestages und seine Affinität für Berlin. Die Situation der Immobilienbranche ganz allgemein und die Erkenntnis aus den vergangenen Jahren, dass zu wenig in Innovationen investiert wurde. Und sein Herzensthema darf natürlich nicht fehlen, das Quartier. Oder vielleicht besser, der urbane Raum in Städten. Ein bunter Mix, aber so ist das eben, wenn die Realität den Podcast-Termin einholt. Ich bekomme aber noch einen Nachschlag im kommenden Jahr, wenn Alexander von Erdely sich bei der BImA eingearbeitet hat. Genug der Vorrede, jetzt spricht Alexander von Erdely. Viel Spaß. Immobilieros Podcast heute in Düsseldorf. Ich habe wieder ein Obdach gefunden bei den Textschwestern. Herzlichen Dank für diesen großartigen Raum und dass ich hier den Podcast machen darf. Mir gegenüber sitzt ein Mann, den man eigentlich in der Branche nicht mehr vorstellen muss. Professor Alexander von Erdely, schön, dass wir es hierher geschafft haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie waren über 17 Jahre bei CBRE. Sie haben mir gerade verraten, Sie waren in den ganzen Jahren nur einmal mit Jeans im Büro. Heute sind Sie hier auch so im Jeans und Hemd. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Weile frei. Sie sind ja nicht mehr bei CBRE. Wie fühlt sich das so an? Wie war das so von 100 auf 0 oder 180 auf 0? Oder?
Ja, das war tatsächlich so. Also in den ersten Tagen war es tatsächlich etwas merkwürdig, weil man hat ja so diesen normalen Griff morgens, wenn man aufwacht, erstmal zum Handy und guckt mal, was irgendwie so die asiatischen Kollegen oder sonst irgendwo in anderen Zeitzonen befindlichen Kollegen einen so für E-Mails geschrieben haben. Und da war dann auf einmal keine E-Mail. Genauso wie es auf einmal keine Anrufe mehr gab. Das war am Anfang schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Und ich bin dann
auch. Was heißt schnell?
Och, 3 Tage vielleicht. 3, 4 Tage war es irgendwie komisch. Und dann ging es ehrlich gesagt, weil ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dann auf dem Sofa rumsitzt und sich nur noch der Rosenzucht hingibt, sondern ich habe natürlich weiterhin so meine Projekte und auch eigene Immobilieninvestitionen, wo ich dann mal ein bisschen rumwerkeln durfte und mit Hand am Arm. Also ich habe zwar selber nicht die Sanierung gemacht oder mache sie nicht selber, aber ich betreue sie und da bin ich halt von morgens bis abends auf der Baustelle und lerne so die Tiefen der Praxis wieder mal kennen, was mir unglaublich viel Spaß macht, muss ich sagen. Also wieder so direkt am Projekt und Objekt zu arbeiten, ist toll. Man sieht aber da natürlich auch, was wir für Themen in Deutschland noch zu lösen haben, damit das wirklich alles gut funktioniert mit der energetischer Sanierung im Altbau und so weiter und so fort. Aber da kommen wir ja vielleicht noch zu.
Ja, ich wollte gerade sagen, sind Sie handwerklich begabt?
Also gute Frage. Ich habe mir in der Corona-Zeit so zum Ausgleich, habe ich mir eine Holzwerkstatt im Keller eingerichtet, weil ich finde das einfach eine tolle Beschäftigung, wenn man mal so den ganzen Tag so generdet hat, ja, mit nur Gehirn, dann einmal mal für eine halbe Stunde oder Stunde in den Keller zu gehen und in der Werkstatt irgendwelche Holzsachen zusammenzufügen und zu sägen und zu feilen und zu schleifen und zu fräsen, macht schon Spaß. Man gewinnt, also ich habe einen unglaublichen Respekt vor schönen Holzarbeiten. Also hier in dem Gebäude sieht man das zuhauf. Das ist wirklich Wahnsinn hier. Und das ist also wirklich, also allein einen Tisch so hinzubekommen, dass alle drei rechten Winkel auch wirklich 90 Grad haben, habe ich doch festgestellt, ist nicht ganz, man stellt sich das theoretisch so einfach vor, in der Praxis ist es nicht so ganz einfach. Also auf Ihre Frage zuzukommen, ich glaube, so richtig begabt bin ich nicht, aber es macht mir doch sehr viel Spaß.
Und Sie sind auch noch regelmäßig an der Holzbank oder war das dann nach der Pandemie eher?
Ja, ich muss fairerweise sagen, das ist so, also es ist so in Wellen. Hin und wieder bin ich da wieder, aber jetzt nicht täglich.
Okay. Ganz untätig waren Sie ja nicht. Man hat Sie ja immer mal bei Veranstaltungen gesehen. Sie waren bei LinkedIn sehr aktiv. Was haben Sie am meisten genossen? Dass das Telefon nicht geklingelt hat? Dass Sie keine Taktung mehr hatten? Dass Sie so den Tag, aber Sie sind, glaube ich, nicht der Typ, der den Tag einfach mal Tag sein lässt, oder?
Nee, das ist in der Tat vielleicht ein Thema. Also den Abend mache ich dann schon ganz gerne mal frei und Wochenende ehrlich gesagt auch. Aber ich empfinde Arbeit jetzt auch nicht als Last. Also ich brauche auch sowas wie so eine Work-Life-Balance irgendwie nicht. Also ich habe immer versucht, eigentlich das zu tun, was mir Spaß gemacht hat zu dem Zeitpunkt, wo ich es tue. Da gibt es natürlich wie immer im Leben auch Tage, wo man denkt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt noch sein. Das ist klar, das ist in jedem auch noch so tollen Job so. Aber im Großen und Ganzen hatte ich nie das Problem, dass ich mich irgendwie zur Arbeit gequält habe, zum Glück, muss ich sagen. Also das habe ich auch immer als ganz großes Glück wahrgenommen. Und so gestalte ich mein Leben weiterhin. Also ich erfülle sozusagen meinen Tag oder fülle ihn auf mit lauter Dingen, die mir Spaß machen.
Apropos toller Job. Sie haben es schon auf LinkedIn verkündet. Im Oktober, also es laufen die letzten Wochen der Freizeit sozusagen, dann wird es richtig stressig. Ab Oktober sind Sie Vorstandssprecher bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, besser bekannt als BIMA. Das ist nichts weniger als einer der größten Immobilieneigentümer Deutschlands. Ich habe extra nachgeguckt. 460.000 Hektar, mehr als 38.000 Wohnungen.
460.000 Hektar Wald, ja, also 4% des deutschen Waldes gehören zu BIMA. Wie gesagt, über 40.000 Wohnungen, noch entsprechend natürlich alle Sondergebäude, natürlich alle Bundesbehörden. Also man kann so sagen, ich habe erst angefangen, mich ein bisschen mit dem Portfolio zu beschäftigen. Also von den Kaianlagen an der Ostsee, die genutzt werden für den Bau der Offshore-Windkraftanlagen, bis zur Forschungsstation auf der Zugspitze, gehört also sehr viel in diesem Land der BIMA, mit entsprechend natürlich den Herausforderungen, die jeder großer Bestandshalter halt hat im Moment. Und das war natürlich eine unglaublich große Chance und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das an mich herangetragen worden ist und habe mich dann natürlich auch sehr schnell für dieses Thema committed und begeistern lassen. Als Immobilienmensch geht einem einfach bei so einem Portfolio einfach das Herz auf.
Haben Sie schon eine Lieblingsimmobilie oder eine Lieblingssparte oder so? Weil Sie jetzt gerade so vom...
Nein, ich muss auch wirklich sagen, was mir, also gerade bei dem Portfolio und bei den ersten Zusammentreffen, die ich bis jetzt schon hatte, und das ist natürlich sehr rudimentär und immer noch von außen, muss ich sagen, da kann ich Ihnen sicherlich viel mehr dann ab 1.10. erzählen, aber was schon auffällig ist, ich habe immer gedacht, CBRE ist ein, und das ist es auch, CBRE ist ein hochdiverser, unglaublich diversifizierter Dienstleister mit einer ganz großen Bandbreite an Tätigkeiten. Ich muss aber fairerweise sagen, dass das, was die BIMA da auffährt, das ist doch wirklich eine Stufe drüber. Also das, was man da an Bandbreite hat, Sie hatten es angesprochen, allein der Bundesforst ist natürlich was, da kommt man normalerweise als angloamerikanischer Immobiliendienstleister nicht ganz so häufig mit in Kontakt. Das ist schon mal ein Riesenthema. Also die Bandbreite ist halt das, was mich fasziniert, und deshalb würde ich mich gar nicht auf eine Immobilie oder eine Sparte festlegen, sondern es ist eher die Vielseitigkeit und die Möglichkeiten, die in dieser Vielseitigkeit halt liegen. Das ist ein irrsinniges Potenzial und eine Riesenchance eigentlich, die da wartet, vielleicht noch ein Stückchen weiterentwickelt zu werden, als das bis jetzt schon der Fall war.
Das heißt aber, so ein bisschen arbeiten Sie schon. Also Sie sind schon im Beschäftigungsmodus sozusagen und gucken sich an, was da so...
Ja, also dankenswerterweise hatte ich tatsächlich schon einige Einladungen zu sehr ausgewählten Events. Ich glaube, da hat die BIMA sich auch bemüht, so die schönsten Sachen mir schon mal so als Gast schon mal
angedeihen. Sie sollen ja gut gelaunt sein, wenn Sie anfangen.
Ja, genau, das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut geschafft, muss ich sagen. Also es waren wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltungen mit ganz vielen, ganz tollen Menschen. Also es hat mir tatsächlich die Vorfreude hat es mir nochmal gesteigert und auch ein Stück weit, man steht natürlich natürlich immer, wenn man so eine neue Aufgabe anfängt, logischerweise so fühlt man sich so, ja, wie ist denn das, wenn ich am 1.10. also im, wahrscheinlich ist das Wetter ja nicht mehr ganz so schön wie jetzt so im Sommer, da vor irgendeiner Tür stehe und dann man weiß nicht, was da auf einem wartet. Ich habe zumindest dank der Beamer und diesen Einladungen ein bisschen eine Vorstellung, was mich da vielleicht erwartet und vor allem auch, welche Menschen da hinter der Tür warten. Und das erleichtert es mir natürlich unglaublich, muss ich sagen.
Wie viele Menschen warten da hinter der Tür eigentlich?
Also direkt sind es wohl über 7.000 Kolleginnen und Kollegen und dann kommen nochmal, ich glaube, 4.000 dazu, die in den verschiedenen Ländern sitzen und eben auch für Bundesbauten zuständig sind. Also eigentlich sind es 11.000 sozusagen in Summe.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Ja.
So, die Aufgaben sind ja auch groß. Ich würde schon mal einen Podcast für nächstes Jahr anmelden wollen. Da reden wir dann über
sehr gerne
die BIMA-Immobilien und die ganz speziellen Herausforderungen. Mit Ihnen würde ich jetzt aber gerne so mal ein bisschen allgemein, Sie sind ein sehr fundierter Branchenkenner. Sie haben sich auch mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt. Haben Sie eine Top 3? Was sind die größten Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen? Sie dürfen aber nicht Zinsen und Sie dürfen nicht Inflation sagen.
Das ist gut, weil das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht erwähnt. Es ist natürlich immer schwer, so eine Priorisierung zu machen, weil die Branche gibt, also jeder einzelne Teilnehmer in der Branche hat sicherlich eigene Herausforderungen. Insofern kann man, glaube ich, vielleicht, wenn man gedanklich mal so einen Schritt zurücktritt und wirklich so ganz allgemein auf die Branche schaut, würde ich sagen, ein Thema ist definitiv Lösungen zu finden für die Klimaneutralität. Wie schaffen wir das eigentlich, mit dem geringstmöglichsten Mitteleinsatz halt das größtmöglichste Ergebnis da zu erreichen? Und das Ergebnis ist im Grunde genommen ja vorgegeben mit Klimaneutralität in 2045. Sicherlich ist auch, und das betrifft natürlich nicht jeden in der Branche, aber es betrifft uns als Gesellschaft, ist eine Frage, was ist der Beitrag der Branche zum Lösen der Wohnungskrise? Das ist definitiv ein Thema. Wir haben, glaube ich, fast genügend Wohnungen. Sie sind nur leider so nicht so verteilt, wie wir sie brauchen. Und auch in der Verteilung selber in den Städten sind sie vielleicht auch nicht so, wie wir sie brauchen. Also das ist definitiv etwas, wo sich, glaube ich, jeder Teilnehmer der Branche irgendwie Gedanken drum machen muss. Und dann als drittes würde ich sagen, vielleicht die Digitalisierung im weitesten Sinne, also sowohl Optimierung der eigenen Prozesse, aber natürlich auch Einsatz von Daten und eben digitalen Tools, um die beiden vorgenannten Themen vielleicht etwas einfacher oder schneller zu lösen, als das mit analogen Mitteln die Möglichkeit ist, ist vielleicht das dritte.
Okay, Bestand haben Sie jetzt gar nicht.
Naja, das betrifft natürlich alles. Alle drei Themen betreffen natürlich vor allen Dingen den Bestand, muss man sagen. Ja, auf der grünen Wiese was neu zu machen, ist ungleich, ich sag nicht einfacher, das stimmt jetzt auch nicht, aber die Herausforderung ist der Bestand. Also wir werden die Klimaneutralität in den nächsten 21 Jahren nicht hinkriegen, wenn wir uns nicht über den Bestand Gedanken machen, weil so viel Neubau machen wir halt dummerweise auch gerade nicht, als dass wir dann nur hoffen können, dass also mit vielem klimaneutralen Neubau wir dann dieses Problem lösen. Also wir müssen uns um den Bestand Gedanken machen und von daher
Sie haben
gilt
vor,
das alles für den Bestand.
Sie haben es vorhin ja gerade angesprochen, dass Sie in Ihrer Freizeit auch so eine Sanierung, habe ich das richtig verstanden, machen und da auf so Dinge in der Praxis stoßen, die nicht funktionieren. Sagen Sie mal ein Beispiel.
Naja, das ist also jeder, der schon mal ein Bad um- oder ausgebaut hat, kennt das ist ja furchtbar als Bauherr da zu stehen und dann diese 5, 6, 7 verschiedenen Handwerkergewerke koordinieren zu müssen, die sich alle gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, warum vielleicht was nicht klappt, die alle zu koordinieren. Und dummerweise kommen die ja noch nicht mehr in einer gewissen Reihenfolge, sondern teilweise überschneiden die sich. Also der Sanitärmann mit der Grobinstallation, dann kommen erstmal drei andere Gewerke, dann kommt er wieder mit der Feininstallation hinten dran. Ja. Auch der Elektriker ist einer, der kommt am Anfang, kommt am Ende. Also das alles zu koordinieren, plus dann die ganzen Lieferzeiten, plus dann die ganze Thematik, welches ist eigentlich die beste Lösung jetzt für zum Beispiel, wenn wir beim Bestand über energetische Sanierungen nachdenken, was ist denn jetzt die beste Kombination von Lösungen? Und das zum Beispiel ist für mich ein ganz klarer Anwendungsfall eigentlich für eine KI-Lösung, weil man hat halt 9 verschiedene bewegliche Teile vielleicht, die ich da habe, von Heizungssystem über Photovoltaik, ja, nein, über energetische Sanierung der Außenhüllen, Nutzungsoptimierung vielleicht und etc. etc. Und die kann ich ja alle so also unendlich quasi miteinander kombinieren. Also ich glaube, das ist 9 Fakultäten bei 9 verschiedenen Varianten. Bin ich bei irgendwie, ich hatte es mal ausgerechnet, 360.000 verschiedene Möglichkeiten. Das können wir als Mensch, da gibt es keine Excel-Tabelle, die das durchrechnen kann. Ja, da brauchen wir eine KI, die quasi sich einen Bestand anschaut, die diese ganzen Möglichkeiten kennt und dann wie so ein Schachcomputer jeden einzelnen Zug der 360.000 halt durchdenkt und mir am Ende sagt, die 3 sind wahrscheinlich die besten, weil da kriegst du am meisten Ergebnis für den geringsten Mitteleinsatz. Das ist nur so ein Beispiel. Also das sind so Themen bis hin zu, naja, man merkt halt diese ganze Regulatorik und Normen, die wir halt haben, wenn ein Elektriker halt vor einem fast nagelneuen Unterverteilungsschrank steht und sagt, das muss alles raus, weil das ist 4-adrig und jetzt ist 5-adrig die Norm. Und es sind wirklich alles nahezu nagelneue Kabel da drin. Da fragt man sich halt schon, ja, warum? Ja, eigentlich geht ja der Stromverbrauch eher zurück. Früher hatten wir 10, 100 Wattlampen. Jetzt haben wir 10, 3 Wattlampen, also LEDs in der Wohnung. Alles wird eher, glaube ich, weniger Stromverbrauch als denn mehr. Die Kühlschränke werden viel effizienter und so weiter und so fort. Aber die Elektrik ist von den Normen her wird immer größer. Immer größere Querschnitte, immer noch ein Kabel dazu. Das heißt, ich muss theoretischerweise alles rausreißen und alles neu machen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und das hat man natürlich in ganz, ganz vielen Gewerken so. Ja.
Und wahrscheinlich auch noch in Größenordnungen.
Ja, das ist gut, das ist jetzt mein Privatvergnügen sozusagen.
Nein, nicht,
ist
aber bei
überschaubar,
jetzt,
aber wenn ich
wenn
jetzt
einen Bestandshalter, der
genau,
jetzt
also wenn ich jetzt in den Dimensionen eines der 10 größten Wohnungsbauunternehmen denke, die ja nun genau das gleiche Thema haben, da das also kann ich mir vorstellen, dass das bei denen zu Stirnrunzeln führt. Ne?
Sie waren ja bisher jetzt in der freien Wirtschaft, jetzt wechseln Sie ja so ein bisschen die Seite. Macht man schon wieder so eine Front auf, will ich eigentlich überhaupt nicht. Aber haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht, sich dann anders zu bewegen?
Nein,
ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das fragen soll.
Ja, das ist eine interessante Frage, die habe ich eigentlich, also ich habe die schon ein paar Mal bekommen, interessanterweise fast ausschließlich, ehrlich gesagt, von der Seite der öffentlichen Hand und der öffentlichen Verwaltung, weniger von der Privatwirtschaft. Ich kann jetzt vorausschicken, ich war schon ein paar Mal, also ich war 2 Jahre Bundeswehr, das gilt vielleicht nicht richtig als öffentlicher Dienst, aber trotzdem habe also da ein bisschen länger gemacht, als ich eigentlich hätte damals machen müssen. Ich war dann zwischendurch 5 Jahre an der Uni in Stuttgart im öffentlichen Dienst tätig. Ich war sogar mal, da kommt ja meine Professur her, eine kurze Zeit Beamter des Landes Berlins. Also ich habe durchaus eine gewisse, ich würde es jetzt nicht als Erfahrung bezeichnen, aber ich habe so eine grobe Vorstellung, was da auf mich wartet. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass das ein bisschen anders ist als in der Privatwirtschaft. Ich sage aber bewusst nicht schlechter, sondern einfach anders. Ja, da sind auch die Prioritäten einfach anders gesetzt und die erfordern dann auch ein Stück weit ein anderes System. Der Vorteil ist jetzt, dass ich nun auf diese Rolle berufen worden bin mit der ganz klaren Aussage, wir wollen, dass die BIMA noch unternehmerischer wird. Wir führen die BIMA als Unternehmen mit Bilanzen und so weiter und so fort. Und wir wollen diesen Weg weitergehen, was ich ein super, super Ansatz finde, ehrlich gesagt. Und Sie haben eben sich selber so ein bisschen in die Frage gestellt, also beziehungsweise Ihre Aussage so, wie formuliere ich das jetzt und wechsel der Seite und so, Sie wollten eigentlich keine Front aufmachen. Man muss fairerweise sagen, wir haben da eine Front. Und ich glaube, und das habe ich auch in diesem Auswahlprozess ein paar Mal erwähnt, ich würde gerne nebenbei ein bisschen daran arbeiten, dass dann meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger diese Frage gar nicht mehr gestellt bekommt. Weil es vielleicht in ein paar Jahren völlig normal ist, dass man auch mal von der Privatwirtschaft in die öffentliche Verwaltung und auch wieder zurückwechselt. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, das würde uns als Gesellschaft echt gut tun, ehrlich gesagt, wenn wir nicht so mit einer Abgrenzung und übereinander klagend irgendwie agieren, sondern halt da ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr Übergangsmöglichkeiten gibt. Weil ich glaube, es tut einfach auf beiden Seiten sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Ja. Sowohl der Privatwirtschaft, ehrlich gesagt, von der sehr prozessorientierten Seite der öffentlichen Hand zu lernen, wie auch umgekehrt vielleicht größere Zielorientierung der Privatwirtschaft bei einigen Stellen, wo es halt sinnvoll machbar ist, muss man fairerweise auch sagen, bei der öffentlichen Hand einfließen zu lassen. Also ich glaube, beide Seiten könnten davon profitieren und ich fände es schön, wenn ich da vielleicht auch ein Stück dazu beitragen kann, dass das etwas normaler wird, dass man da zwischen diesen beiden Institutionen oder Gruppierungen hin und her wechselt.
Zumal ja beide also ähnliche Themen haben, wenn nicht sogar identische Themen.
Absolut. Aber wenn der, also wenn man aus Sicht der BIMA erstmal draufschaut, der Immobilie ist es völlig egal, wem sie gehört und wer sie nutzt. Die Immobilie hat immer die gleichen Herausforderungen, ne? Die sind einfach da. Jetzt gibt es zwei verschiedene Systeme, wie das halt angegangen wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich sage ja auch nicht, dass das eine System über das andere gestülpt werden soll oder muss. Ich glaube, das wäre auch komplett falsch. Mir geht es halt darum, so ein bisschen voneinander zu lernen und da zu verstehen und vielleicht zu adaptieren. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere von der jeweils anderen Seite, um jetzt mal dieses Bild weiterhin zu verwenden, von der anderen Seite, was man halt in die eigene Geschichte mit einbauen kann zum Vorteil, ja, und umgekehrt. Also da.
Das wäre jetzt schon wieder der zweite Hinweis auf den nächsten Podcast. Das finde ich tatsächlich spannend, wo Sie dann sagen, da habe ich jetzt hier Anknüpfung gefunden, das finde ich gut oder das finde ich jetzt nicht so gut, weil eine Baugenehmigung müssen Sie ja genauso einreichen wie jeder andere auch.
Ja, natürlich. Ich glaube, am Ende des Tages, ehrlich gesagt, sind die Prozesse, weil eben die Immobilie einfach halt bestimmte Themen erfordert, werden gar nicht so unterschiedlich sein. Und das ist wie in jedem, die Unternehmen auch auf der privatwirtschaftlichen Seite sind ja auch nicht alle gleich. Also da gibt es einfach Unterschiede und auch da ist es ja vom Vorteil, wenn man durchaus mal von einem zu einem anderen Unternehmen wechselt, weil man eben Dinge feststellt, wo man sagt, wow, ja, das ist viel besser, als wir das früher gemacht haben. Man selber bringt aber vielleicht auch zwei, drei Sachen mit, wo eben das neue Unternehmen sagt, wow, das ist mal eine coole Idee. Lass uns das auch mal versuchen, das eben ein bisschen angepasst auf unsere Situation zu übertragen. Und je häufiger man das hat, glaube ich, desto besser profitieren da alle von. Und ich würde mich halt freuen, wie gesagt, wenn wir das halt erweitern, was ja in der Privatwirtschaft schon stattfindet, dass wir das erweitern, um eben auch die Institutionen der öffentlichen Hand.
Mhm. Sie haben es jetzt schon gerade kurz angeschnitten, so ein bisschen Biografie. Sie sind in Brüssel, Norditalien, Düsseldorf und Bonn aufgewachsen. Sehr außergewöhnliche Kombination, wie ich finde. Sie leben jetzt in Düsseldorf, oder?
Ja.
Weil wenn Sie hierher mit dem Fahrrad gekommen sind, liegt das nah. Vielleicht trotzdem noch mal so im Schnelldurchlauf.
Ja, das sind natürlich, die Lorbeeren kann ich nur an meine Eltern weitergeben. Also das ist einfach beruflich bedingt. Mein Vater hatte halt einen Job in Brüssel, als ich geboren wurde. Dann, weil er in der Ölindustrie war und während der Ölkrise halt alle Büros war für ein amerikanisches Unternehmen, halt hier alles geschlossen wurde in Europa, sind meine Eltern dann nach Italien gezogen, weil meine Großeltern da ein Haus hatten, eigentlich ein Ferienhaus. Und wir haben da halt 2-3 Jahre dann in diesem Ferienhaus gewohnt. Meine Mutter sagt bis heute, es war eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben, weil mein Vater war quasi immer da, der hat ein Buch geschrieben, ein kleines Kind, also alles irgendwie so, ne, so Anfang der 70er Jahre, alles wohl so ein bisschen chillig, schön am Comer See. Also man kann sich's vorstellen, glaube ich, es war wirklich eine gute Zeit. Und dann hat mein Vater halt einen Job in Düsseldorf angenommen und so bin ich dann nach Düsseldorf gekommen und dann bin ich mit 12 aufs Internat nach Bonn. Das erklärt quasi Bonn. Und dann, gut, während dem Studium war ja in Stuttgart und dann war ich überall so ein bisschen und auch international unterwegs und naja, jetzt wieder halt Düsseldorf.
Gut, und dann Berlin wahrscheinlich viel, ne?
Berlin war ich natürlich auch zwischendurch. Ich habe ja nach meinem Studium habe ich den angefangen, den Reichstag in den neuen Deutschen Bundestag umzubauen, mit vielen, vielen anderen natürlich, also nicht ich alleine, logischerweise, was ein ganz, ganz tolles Projekt war. Und ich habe immer eine hohe Affinität zu Berlin. Meine Familie, meine Mutter ist Berlinerin, also ich habe sozusagen da auch wirklich familiäre Wurzeln. Und finde, Berlin war damals natürlich auch, muss man sagen, in Mitte der 90er Jahre war das einfach halt die Stadt, wenn man irgendwas mit Bauen und Immobilien zu tun hatte, dann war halt Berlin war einfach in diesem Wiederaufbauboom nach der Wiedervereinigung einfach halt die Stadt, wo man sein musste als Bauingenieur oder Architekt oder Bauunternehmer oder was auch immer. Ne?
Da würde sich jetzt direkt die Frage anschließen, Berlin war die Stadt. Wir sehen jetzt gerade eine Immobilienbranche, die sehr stark ächzt unter sehr vielen Themen. Ist denn Deutschland immer noch so der sichere Hafen für die Immobilien? Viele Investoren sind ja sehr zurückhaltend. Es wird wieder viel in Paris und London gekauft. Preise haben sich besser bewegt. Wie schätzen Sie so die Gesamtlage ein?
Also das sind ja zwei Fragen in einer. Also das eine, um das Thema den sicheren Hafen anzusprechen. Ich glaube, da haben wir immer noch, da hat sich ja auch nichts groß verändert, weil der sichere Hafen basiert ja jetzt nicht nur und ausschließlich auf einer Wirtschaftskraft, die wir aber natürlich auch immer noch haben. Also wir sind ja die Weltmeister im Schwarzmalen und so, aber ich glaube so grundsätzlich so furchtbar schlimm geht's uns nicht. Klar ging's uns auch schon mal besser und der Blick in die Zukunft war auch schon mal positiver, das muss man definitiv so festhalten. Ich glaube aber, wie gesagt, so schlimm. Ich würde jetzt Deutschland auch nicht komplett abschreiben wirtschaftlich, ehrlich gesagt. Ja. Das Zweite ist, was dazu ja immer zu diesem Thema sicherer Hafen ja reinfällt, ist natürlich auch Rechtslage, Sicherheiten. Wenn man halt hier einen Vertrag unterschreibt, dann kann man davon ausgehen, dass sich beide Seiten auch daran halten. Wenn nicht, kann man davon ausgehen, dass es eine Gerichtsbarkeit gibt, die das dann also auch aufklärt, wenn da was nicht rechtens war. Und das sind alles so Rahmenbedingungen, plus eben auch unternehmerische Freiheiten, die man auch hier immer noch im Verhältnis zu anderen Ländern in der Welt, glaube ich, relativ stark hat und viel hat, zahlen alle irgendwie ein auf dieses Thema sicherer Hafen. Dass die Immobilieninvestments, das ist der zweite Teil ja Ihrer Frage, im Moment sicherlich mehr und besser in England und vielleicht auch in anderen europäischen Ländern laufen, ist sicherlich dem geschuldet, was Sie ja schon angesprochen haben, dass einfach die Abwertungen dort wesentlich schneller und wesentlich massiver gelaufen sind, als das bei uns der Fall ist. Und bei uns war es eher so tröpfchenweise. Aber so, wenn man halt den Maklern, Häusern so zuhört, und Sie haben es ja schon angesprochen, ich war ja auch in den letzten Wochen viel unterwegs und habe mit vielen gesprochen, da hört man schon, naja, es zieht schon so langsam an. Natürlich nicht so, wie die sich das alle vorgestellt haben, ehrlich gesagt, aber es ist zumindest, kann man, glaube ich, hat man so ein bisschen das Gefühl, wir sind durch die Talsohle so etwas durch, aber der Anstieg ist halt vielleicht noch nicht so, wie wir uns das so alle erhofft haben bis jetzt.
Was nehmen Sie persönlich aus der Talsohle mit? Gibt es irgendein Learning, irgendeinen Gedanken, wo Sie sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde es gar nicht aus der Talsohle heraus definieren, sondern ich würde es ehrlich gesagt mal so die letzten 10-12 Jahre, wenn man die mal so zusammenfasst, muss man leider festhalten, so für uns als Branche, dass wir in den Zeiten, wo wir die Möglichkeit hatten, weil wir einfach sehr viel Kapital zur Verfügung hatten, vielleicht nicht alle, so muss man es vielleicht formulieren, so innovativ und so progressiv und so aufgeschlossen neuen Ideen gegenüber waren, wie wir uns das vielleicht hätten überlegen sollen zu sein. Weil uns das natürlich jetzt trifft. Ja, da sind einfach andere Länder, sind zum Thema Energiewende einfach halt schon wesentlich weiter, weil die viel früher angefangen haben mit diesen Themen. Und zwar in der Zeit, wo alle noch irgendwie das Geld hatten dafür. Und jetzt kommt halt so es gibt ja diesen Begriff dieser Multikrise. Wir haben einfach eine ganze Reihe von externen Faktoren, die jetzt auf eine Reihe von internen Faktoren in der Immobilienbranche treffen und die sich alle gegenseitig so ein Stück weit auch noch potenzieren und es halt dann noch schwieriger machen, es zu lösen. Also hätten wir unsere Hausaufgaben etwas früher gemacht, hätten wir, glaube ich, lange nicht so die Themen, die wir in der Größe und der Stärke zumindest, wie wir sie jetzt vor der Brust haben.
Okay. Ich würde gerne noch mit Ihnen über eines Ihrer Herzensthemen reden. Sie haben sich immer sehr engagiert gezeigt, wenn es um Quartiere geht. Mhm. Das ist irgendwie so ein... Warum
ja.
eigentlich?
Was? Naja, ich glaube, ich würde es gar nicht... Also Quartiere ist ja schon wieder so ein schillernder Begriff. Da müsste man erst mal fragen, was verstehen Sie eigentlich darunter? Für mich geht es einfach um urbane Räume. Ich glaube, dass wir als Menschen tendieren dazu, in urbanen Räumen zu leben. Das ist einfach so. Wir haben ja den Zuzug eben auch noch in die Städte und die Wohnungsnot vor allen Dingen in den großen Städten. Und sich darüber Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft in diesen Städten leben wollen und ob wir das, was wir in den letzten 50, 60 Jahren da so zusammengebaut haben als Städte, ob das wirklich so das Modell ist der nächsten 50 bis 60 Jahre, da mache ich halt an einigen Stellen so ein bisschen ein Fragezeichen.
An welchen Stellen zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel diese Monofunktionalität ganzer Stadtviertel. Also wohnen in so riesigen Hochhäusern in der einen Ecke der Stadt, einkaufen auf der grünen Wiese in einer viereckigen Box, das Bankenviertel, also wir haben ja sogar Begriffe im Deutschen für ganze Stadtteile mit einer Funktion, ja, also das Bankenviertel, Freizeitschule und so weiter, alles voneinander getrennt, alles in der Regel nur mit dem Auto machbar, irgendwie dann so zwischendrin. Also das ist, glaube ich, ein Modell, was nicht so zusammenpasst. Also Funktionalität und Nutzungen ist ein Thema und ich glaube, städtebaulich muss man auch konsternieren, haben wir halt Städte, die sehr schön sind, wo sich die Menschen auch sehr wohl fühlen, wenn sie da auf dem Marktplatz sitzen und einen Kaffee trinken und es einfach halt irgendwie so das blühende Leben und alle sind irgendwie glücklich. Und wir haben aber auch Städte und Stadtplätze und Räume, in denen sich die Menschen halt nicht so wohl fühlen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich alle Lehren daraus schon gezogen haben um dann in der Zukunft halt Städte zu bauen und Stadtplätze zu bauen, in denen sich die Menschen wieder wohlfühlen und glücklich sind, wenn sie da sitzen und ihren Kaffee trinken.
Naja, es sind ja aber auch sehr lange Prozesse, ne? Also wenn ich jetzt, also wir wollen jetzt mal nicht Quartier definieren, also es sind jetzt nicht zwei Häuser mit einer Bank dazwischen und ein Stück Wiese. Wenn ich das jetzt anfange zu denken, wenn ich Glück habe, ist es ja dann in 10 Jahren irgendwie mal fertig. Und für mich ist immer so eine der ganz großen Fragen, wie denke ich das denn so weit nach vorn, dass es irgendwie sinnvoll ist? Also wo nehme ich denn die Vision her?
Das ist völlig richtig. Die Frage ist nur, lässt man es deshalb sein, weil man es für die nächste Generation macht. Meine Mutter hat immer gesagt, und ich glaube, das Zitat kommt gar nicht von ihr, aber es ist bei mir hängen geblieben, als ein Zitat meiner Mutter ist, man pflanzt einen Baum für die nächste Generation, weil man selber hat in der Regel nichts mehr von diesem Baum. Aber wie arm wären unsere Parks und Grünanlagen, wenn jeder mit dem Gedanken rangegangen wäre, naja, ich erlebe den Baum ja sowieso nicht, also brauche ich ihn auch nicht mehr zu pflanzen. Sondern zum Glück hatten wir halt eine ganze Reihe von Vorfahren. Und ich schaue einfach nur mal hier raus auf diese Straße hier mit einem Wassergraben in der Mitte und wirklich einem schönen alten Baumbestand, der bestimmt 100, 150 Jahre alt ist, würde ich mal sagen. Wie arm wäre diese Straße, wenn es diese Bäume da nicht gäbe? Ne? Und genauso, wie man das halt mit Baum- und Parkanlagen macht, müssen wir halt auch ganze urbane Räume und Städte denken. Kopenhagen hat auch in meiner Jugend war Kopenhagen der Sündenpool Europas. Da wollte keiner hin. Das war Droge, das war Sextourismus, das war alles ganz üble Ecke. Und heute pilgern also Studentenscharen des Städtebaus nach Kopenhagen, um sich anzuschauen, wie man halt moderne Städte baut. Amsterdam ist sicherlich auch auf dem Weg dahin. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Städten in Europa, die da auf dem Weg sind. Paris, Barcelona und so weiter. Man muss ja nur, also wenn man selber mal so ein bisschen so mit offenen Augen da durch die Welt fährt, man entdeckt ganz viele tolle Dinge. Und natürlich ist das nicht in 2 Jahren erledigt, sondern wahrscheinlich braucht es 20, ja, also eine ganze Generation. Aber deshalb sollten wir nicht die Hände jetzt in den Schoß legen und sagen, interessiert uns nicht, sondern im Gegenteil, genau deshalb sollten wir anfangen.
Jetzt haben Sie ja aber Städte genannt, Kopenhagen, Barcelona, also alles nicht in Deutschland. Mhm. Fällt Ihnen in Deutschland?
Ja, es gibt schon Städte. Also ich war letztens mit meiner Frau auf Einladung von Freunden uns in Münster zum Beispiel. Ganz toll. Also wirklich finde ich an ganz vielen Stellen natürlich immer noch, wo man sagt, okay, da muss man nochmal ran. Aber an ganz, ganz vielen Stellen eben, wo man halt merkt, ja, da haben sich wirklich mal Menschen Gedanken gemacht, wie man auch das Thema Verkehr und Mobilität in einer Stadt halt löst. Und fand ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, es gibt viele gute Beispiele. Und es gibt auch viele gute Beispiele in so Stadtteillagen mittlerweile, die zeigen, wenn man sich darüber Gedanken macht, kann man da durchaus was zum Positiven auch verändern. Ich glaube nur nicht, dass wir da jetzt schon fertig sind, ehrlich gesagt. Ja.
Also, das wird noch ein bisschen dauern. Sie hatten in einem Report, das war glaube ich 22, hatten Sie auch das die Asset-Klasse Quartier ausgerufen. Wie würden Sie das heute beurteilen? Ist es schon eine Asset-Klasse geworden oder ist es?
Nein, sicherlich. Also sicherlich nicht, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich glaube, dass Investoren mit. Ich habe das damals gemacht, weil es geht natürlich immer auch vom Kapital her, fängt es ja an. Also man muss halt Investoren das halt irgendwie auch schmackhaft machen, logischerweise. Ich glaube, die Nutzer davon zu überzeugen, dass das Sinn macht, in lebendigen, vielseitigen Stadtquartieren oder urbanen Räumen zu leben, das ist nicht so schwer. Investoren zu finden, die da rein investieren, die doch eher aus einer eben Mononutzung kommen und halt nur in Büros oder nur in Einzelhandel oder nur in Wohnen investiert haben, die davon zu überzeugen, dass es durchaus Sinn macht, in eine Mischung zu investieren. Das war vielleicht etwas schwierig. Ich glaube aber, dass mittlerweile das alle erkannt haben und dass sich das auch ein Stück weit umgedreht hat. Also ich glaube, so eine reine monofunktionale Nutzung wird, glaube ich, eher Fragezeichen hervorrufen mittlerweile bei Investoren. Also von daher sind wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ob das jetzt eine einzelne Asset-Klasse wird, glaube ich deshalb nicht, weil sie sich ja eigentlich aus ganz vielen anderen Asset-Klassen zusammensetzt. Also insofern, ja, warum da nochmal was oben drauf legen, was besteht aus Themen, die es schon gibt. Das macht sicherlich nicht so viel Sinn, aber ich glaube, es hat damals zumindest mal dazu geführt, dass die Diskussion, ich war ja nicht alleine damit draußen mit diesem Thema, dass wir alle als Branche mal darüber nachgedacht haben, halt, wie wir diese urbanen Räume und Quartiere halt sagen wir mal, so stricken und so vernünftig gestalten, dass eben das in Zukunft besser ist als das, was wir bis jetzt gehabt haben.
Sie haben bei einer Veranstaltung von CFG Metzger, liebe Grüße, über das Zentrum eines Quartiers gesprochen, was aus Ihrer Sicht total wichtig ist. Was macht denn ein Zentrum eines Quartiers für Sie aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist vielleicht auch eine persönliche Geschichte. Also für mich gehört in ein Quartier, in einen urbanen Raum, ein Zentrum, ein Ort, ein Platz, in dem sich die Bevölkerung treffen kann und auch so das Gefühl, also wenn man da hinkommt, auch merkt, ah, hier ist sozusagen der Mittelpunkt. Also meine Lieblingsbeispiele sind also diese oberitalienischen mittelalterlichen Städte. Da laufe ich durch die Gassen und irgendwann mal öffnet sich die Gasse und ich stehe auf einem Platz. Und da weiß ich, ah, hier ist die Mitte sozusagen. Ja. Und das finde ich deshalb wichtig, weil das ist ja auch sowas, was Identitätsstiftendes irgendwie. Wenn ich nur so eine Aneinanderreihung von Gassen und Straßen habe oder nur so ein Straßendorf, was also irgendwie einfach eine Straße mit Häusern links und rechts und ich weiß nicht, wo fängt es an, wo ist die Mitte, wo hört es auf. Ja? Da fehlt mir persönlich, würde da die Identität finden, dieser fehlen. Der Platz, wo ich abends hingehe, wo ich am Wochenende irgendwie hingehe, weil ich halt weiß, da treffe ich irgendwie alle, die da in dieser Umgebung wohnen und kann mich mit denen über viele Dinge austauschen. Wo ich hingehen würde, wenn es, was weiß ich, einen Markt gibt, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt oder halt sowas in der Art. Deshalb wäre für mich persönlich es unglaublich wichtig, dass ein urbaner Raum, ein Quartier, eine Stadt einen Platz hat. Und damit meine ich jetzt nicht städtebaulich Platz, also mehr einen Ort hat. Das kann auch eine Straße sein oder ne, irgendwas anderes, aber einen Ort hat, wo alle Bewohner, umliegenden Bewohner halt wissen, da ist sozusagen die Mitte.
Gut, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Vision am Ende. Professor Alexander von Erdel, ich danke Ihnen sehr für den Podcast. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal zu dem zweiten Podcast verabredet. Das sehr machen gerne. Wir dann nächstes Jahr.
Sehr vielen gerne. Dank.
Vielen Dank und für die Einladung. Und viel Glück für den Start.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.